Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind ja immer noch in dem Erntedank-Monat. Und ihr erinnert euch am Anfang des Monats, ja, ist schon wieder lange her, aber wir wollen ja so vor den Predigtthemen da noch so ein bisschen in diesem Thema bleiben. Ich glaube, Dankbarkeit, das steht uns allen gut an. Ich habe gestern im ukrainischen Gottesdienst darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir zu jeder Zeit Gott danken. Und ich habe auch darüber gesprochen, was das heißt, dass wir für alles Gott danken. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da mal drüber nachdenkt. Gerade wenn man im ukrainischen Gottesdienst predigt, oder? Für alles zu danken, da muss man richtig dran kauen. Das ist aber heute nicht das Thema, aber ich möchte heute ein bisschen weitergehen. Das haben wir schon in der Einleitung bei der Moderation gehört. Dank ist ja nicht nur etwas, was man sagt. Das ist ja auch nicht nur ein Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Menschen, die dankbar sind, ich glaube, die leben gesünder. Die leben besser, die leben freier, die leben auf einem anderen Niveau. Die können anders schauen, die haben einen anderen Horizont. Ich habe mal irgendwo gelesen, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und ich glaube, Menschen, die dankbar sind, die bekommen einen anderen Horizont. Aber es geht nicht nur um dieses Gefühl. Es geht nicht nur um das, was wir sagen, sondern Dankbarkeit kann hier auch ganz praktisch und ich meine auch muss sich ganz praktisch in Taten ausdrücken, ganz unterschiedlichen Taten. Und über eine Sache möchte ich heute sprechen und ich habe mir da ein Vorbild ausgesucht aus dem Alten Testament oder dem Ersten Testament und zwar Abraham. Und ich lese das mal vor, wir können es auch hier nachlesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 14, Abvers 14. Als Abraham hörte, dass sein Neffe in Gefangenschaft geraten war, rief er die kampferprobten Leute zusammen, die in seinen Zelten geboren worden waren. 318 Mann. Mit ihnen verfolgte er den Heerhaufen. In Dan holte er sie ein und überfiel sie in der Nacht. Er hatte seine Männer in zwei Gruppen geteilt. So schlug er sie in die Flucht und verfolgte sie noch bis nach Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. Er nahm ihnen die ganze Beute ab und befreite seinen Neffen Lot, die Frauen und alle anderen Gefangenen. Als Abraham nach seinem Sieg über Kedorlaomer und die anderen Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schavital, das heute Königstal heißt. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Ich glaube, die Geschichte ist soweit klar. Warum es zu dem Kampf gekommen ist, in dem Lot gefangen genommen wurde, ist jetzt für uns heute nicht so relevant. Entscheidend ist, dass Abraham diesen Kampf gewonnen hat und ihn zurückgeführt hat. Übrigens zur Information, wenn ihr hier mal lest, Abraham, das ist tatsächlich der gleiche, derselbe, der später dann Abraham hieß. Diesen Namen bekam er dann von Gott mit 99 Jahren, als Gott mit ihm einen ganz besonderen Bund auch schloss. Aber Abraham, das ist der gleiche, nur er hieß ursprünglich so, wie wir das hier lesen. Also nicht, dass ihr jetzt durcheinander gekommen seid und überlegt, wer war denn das nochmal oder hat er sich da oben verschrieben. Nein, das steht tatsächlich so da. Genau, auf dem Rückweg von diesem Kampf begegnet Abraham jetzt einem sogenannten Melchisedek. Von dem wissen wir nicht so viel, von dem wird nicht so viel in der Bibel geschrieben. Es heißt hier, er war König in Salem. Salem ist mit ziemlicher Sicherheit Jerusalem, eine der ersten Erwähnungen in der Bibel. Und bei diesem Begriff Salem, da schwingt ja auch dieser Begriff Shalom oder Salam mit, also Friede, die Friedensburg. Also er war scheinbar ein König dort, heißt es hier, und er war auch Hohepriester. Jetzt ist das so mit diesen hohen Priestern oder überhaupt mit einem Priester, das müssen wir uns jetzt nicht so vorstellen, wie das bei den Israeliten im Tempel war. Oder bei der Stiftshütte, dem Vorläufer der Tempel, denn das gab es ja noch gar nicht. Es gab ja noch gar keine Gesetze, keine Tora, wo irgendwas über Leviten stand und wie, was, wo geopfert werden musste. Aber es gab scheinbar schon Priester. überall, in allen verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Göttern geopfert haben. Und scheinbar war dieser Melchisedek ein Priester, der genau dem gleichen Gott opferte, den auch Abraham verehrte. Auf alle Fälle akzeptierte Abraham diesen Melchisedek als Hohepriester, als Autorität. Und Melchisedek kommt Abraham entgegen mit Brot und Wein. Das war eine übliche Geste der Gastfreundschaft. Das machte man so, man nahm die Menschen auf, man gab Brot und Wein, damit sie gestärkt werden konnten. Und das nahm Abraham auch gerne an. Und er nahm auch gerne den Segen an von Abraham, den Segen von Melchisedek, den dieser ausgesprochen hat. Das heißt, er akzeptierte ihn als den Priester, der dem einen hohen Gott dient, dem Abraham auch diente. Und dann heißt das so ganz lapidar danach, Abraham gab den zehnten Teil von aller Beute. Pop. Einfach so. Warum hat er das gemacht? Hat Gott ihn darum gebeten, das zu tun? Gab es irgendein Gesetz? Wie gesagt, die Tora, die gab es noch nicht. Es gab noch keine festgeschriebenen Regeln, es gab noch gar kein Volk Israel. Ja, das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Warum macht Abraham das? Also wenn man genau guckt, in der damaligen Zeit gab es tatsächlich den Brauch unter verschiedensten Völkern, den zehnten Teil den Göttern oder einem Gott zu opfern. Das war also nicht kein unbekannter Brauch. Das war so eine Geste, wie man auch damals Gastfreundschaft zeigte. Also das war nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Aber Jahwe hatte Abraham nicht gesagt, dass er das tun muss. Das war jetzt keine Pflicht, sondern das hat er einfach so gerne getan. Und worauf es mir hier ankommt, ist eigentlich das, was auch in der Moderation schon erwähnt wurde. Abraham gab einen großen Teil seines rechtmäßigen Besitzes, den hatte er jetzt erkämpft, das war jetzt seins, den gab er gerne und freiwillig dem Priester Gottes. Und jetzt behaupte ich mal etwas. Ich glaube nicht, dass genau deswegen, weil er genau diesen Zehnten jetzt gegeben hat, dass Abraham deswegen ganz besonders gesegnet wurde. Ich glaube, Abraham hatte diese Einstellung, diese gebende Einstellung, die dazu führte, dass er grundsätzlich von Gott ein Gesegneter war. Aber da spreche ich gleich noch drüber. Denn ich glaube, diese Sache, dass wir geben, damit wir etwas bekommen, du hast das ein bisschen angesprochen, ich glaube, da steckt irgendwie eine falsche Motivation dahinter. Ich möchte da mal so ein bisschen einsteigen heute, mal ein bisschen grübeln, warum geben wir oder warum soll man geben, was steckt denn dahinter und wie ist das denn mit der Belohnung, dass Gott uns vergilt, was wir ihm geben oder andere sagen auch, Gott lässt sich niemals irgendetwas schenken, prüft nicht. Ne? Und dann mag man ja als guter Mathematiker auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann überlege ich mal, wie viel investiere ich, 10 Euro, dann gibt Gott mir, keine Ahnung, 50-fach zurück. Ja, das lohnt sich, das ist ein gutes Geschäft. Nun, ich glaube, Gott ist ja kein Straßenhändler, mit dem wir über irgendwelche Preise feilschen. Ich gebe dir das, dann gibst du mir das, so wie wir das mit dem Apfel gekriegt haben. So, ja, ich brauche ein bisschen mehr jetzt von dir, Gott. Das ist bei Gott ein bisschen anders. Auch in der Pfingstbewegung, in den Pfingstgemeinden gibt es diesen Brauch, den Zehnten zu geben. Von irgendwas muss ja die Gemeinde auch funktionieren. Wir nehmen ja keine Steuern ein, wir leben ja ausschließlich von Spenden und irgendwie muss das ja alles so funktionieren. Aber ich glaube, Abraham ist ein ganz besonderes Vorbild, was das Geben angeht. Und ich will heute Morgen nicht predigen, ihr müsst ab heute alle den Zehnten von eurem Gehalt geben. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Eigentlich sollte ich das doch tun als Pastor, oder? Aber ich möchte das nicht. Weil ich finde das so, wenn ich das so sagen würde, ich fände das falsch. Es gibt allerdings, und das muss ich auch immer sagen, es gibt großartige Verheißungen für den Menschen, der gibt, der gerne gibt, der freiwillig gibt. Wir können zum Beispiel lesen in Lukas 6, Vers 38, da heißt es, gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Gott wird das Maß, jetzt wird es interessant, Gott wird das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, auch für euch verwenden. Das ist für einige jetzt eine gute Nachricht und für andere eine schlechte. Ja, je nachdem, in welchem Maß wir messen, wie wir das so bei anderen anlegen. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir Gott geben, damit wir noch mehr von ihm zurückkriegen. Das ist, ich finde das von der Motivation her falsch. Ich gebe dir und dann kriege ich auch was dafür. Das ist eigentlich dann ein Handel. Das drückt nicht viel Vertrauen in Gott aus. Das drückt nicht viel von meinem Glauben aus, den ich habe. Das drückt eigentlich mehr von meiner Gier aus, nach dem, dass ich noch mehr haben möchte. Nein, ich glaube, Abraham gibt gerne, weil er etwas erkannt hat. Und das klang heute auch schon an. Ich bin ja schon reich beschenkt. Ich gebe nicht, damit Gott mir mehr gibt, sondern Gott ist schon in Vorleistung getreten. Gott hat mir schon gegeben, bevor ich irgendetwas ihm geben konnte. Er hat alles gegeben, seinen Sohn Jesus Christus. Also damals war das natürlich nicht so bei Abraham. Er hatte irgendwie scheinbar was anderes, was er von Gott bekommen hat. Aber wir wissen das heute, dass Gott uns seinen Sohn gegeben hat. Wir sind reich beschenkt. Und Abraham hat auch diese Einstellung Gott gegenüber gehabt. Ich bin von Gott reich beschenkt. Gott ist in Vorleistung getreten. Und ich gebe ihm eigentlich nur ein bisschen was von dem zurück, was ich schon längst bekommen habe. Also ich gebe nicht, um noch mehr zu kriegen, sondern ich habe schon so viel. Und deswegen darf ich gerne geben. Und das löst was ganz anderes aus. Das spricht von einer ganz anderen inneren Einstellung. Und jetzt reden wir mal über Geld. Geld hat Macht. Und ich meine jetzt nicht nur die Macht, die man mit Geld ausüben kann. Man kann mit Geld sehr viel Macht ausüben, indem man, wie das heutzutage oft passiert, man lügt, betrügt, man besticht und schmiert und denkt, mit Geld kann ich mir irgendwie alles erkaufen, jede Frechheit, ich brauche nur genug Geld und dann klappt das schon. Da wird sehr viel auch korrumpiert, auch in unserer Gesellschaft. Das nimmt immer mehr Überhand. Aber mit Geld kann man nicht nur Macht ausüben, sondern Geld hat auch Macht über mich, über mein Leben. Geld selber kann Macht über mich haben. Und zwar nichts Positives, keine positive Macht. Wir lesen in 1. Timotheus 6, 9 bis 10. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Ja, wer will das denn? Sich selber Qualen bereiten. Und doch machen das viele Menschen. Und das geht hier nicht darum, und das geht auch nicht um die Menschen, die viel Geld haben. Wenn wir das richtig gelesen haben, es geht hier nicht um den Besitz von Geld, sondern um die Liebe oder die Gier nach Geld. Und das betrifft Menschen, die Geld haben, genauso wie Menschen, die gar kein Geld haben oder wenig Geld haben. Liebe zum Geld, Gier nach dem Geld, das kann jeder haben. Und diese Gier, diese Liebe nach Geld ist eine Motivation, die uns kaputt macht. Und wenn diese Motivation der Hintergrund ist, warum ich in der Gemeinde gebe, dann wird das für mich nicht zum Segen sein. Denn wenn da letztendlich die Gier nach noch mehr Geld hintersteckt, dann, so sagt Paulus, ist das die Wurzel allen Übels. Das ist eigentlich wie mit allem so. Wenn Jesus nicht mehr im Zentrum meines Lebens ist, wenn er nicht mehr auf dem Thron sitzt, dann ist egal, was da sitzt, da wird irgendwas anderes sitzen und ganz schnell wird das Geld da sitzen. Das wird mir zum Nachteil gereichen. Das wird mir Probleme machen ohne Ende. Und das ist ein Rattenschwanz von Problemen. Und scheinbar, und das ist ja auch möglicherweise unsere Erfahrung, hat Geld da nochmal eine ganz besondere Macht oder Anziehungskraft. Dieser Gier kann man so leicht und so gerne verfallen, ganz besonders auch in einer materialistischen Gesellschaft, zu der wir ja auch gehören. Die Bibel bezeichnet das als Mammon. Luther hat das nicht übersetzt. Man könnte fast denken, das ist wie ein personifizierter Götze, der Mammon heißt. Mammon ist ein Begriff aus dem Aramäischen, entliehen heißt eigentlich Besitz. Also wer seine Hoffnung auf diesen Besitz legt, wer glaubt, darin finde ich mein Heil, das gibt mir Sicherheit, zum Beispiel wenn ich genug Geld habe, der ist schlecht beraten. Manche denken, ich muss nur genug Geld haben, dann passiert mir nichts. Wir sehen das Gegenteil, gerade jetzt in dieser Krise. merken wir doch, wie schnell Geld auch abgewertet werden kann. Und manche erinnern sich noch, erinnern weiß ich nicht, aber wir wissen das zumindest, dass es das schon einmal in Europa, in Deutschland gab, wo man das Geld schubkarrenweise zum Geschäft gefahren hat, um dann irgendwie noch Brot zu kriegen. Geld kann so schnell seinen Wert verlieren und Dinge können geschehen. Wer seine Hoffnung ins Geld setzt, der ist schlecht beraten. Es heißt einmal, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Beides geht nicht. Aber es gibt eine Lösung. Gott hat eine Lösung für uns. Wie wir von diesem Götzen loskommen oder wie wir sicherstellen können, dass wir diesem Götzen Mammon, dieser Gier nach Geld nicht verfallen sind und ihr nicht dienen oder diesem Gott Geld nicht dienen. Und zwar gewöhne dir an, regelmäßig zu geben. Geben ist seliger als nehmen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und du wirst zunächst mal eine Sache feststellen. Wenn du gibst, wenn du dich entscheidest zu geben oder wenn du geben möchtest, dann merkst du erstmal, wie schwer dir das vielleicht sogar fällt. Und daran kannst du erkennen, wie stark du am Geld schon hängst. Je schwerer es uns fällt, etwas abzugeben, umso mehr stellen wir fest, wie sehr wir daran eigentlich schon gekettet sind. Und das ist manchmal ein guter Test, auch für uns, mal Dinge abzugeben, loszulassen. Das bezieht sich nicht nur auf Geld, aber Geld hat, wie gesagt, eine ganz starke Anziehungskraft. Und das geht nicht nur darum, was wir hier in eine Kollekte legen. Das ist so eine grundsätzliche Einstellung der Großzügigkeit, die manche haben und andere auch nicht. Aber ich glaube, das ist nichts, was man irgendwas angeboren ist oder was so eine Charaktergeschichte ist, sondern das kann man üben. Das kann man sich vornehmen und daran sagen, ich will das aber tun. Und wenn ich merke, das fällt mir ganz schön schwer, jetzt loszulassen, dann stelle ich fest, wie stark dieser Gott, Mammon, dieses Geld schon Macht über mein Leben genommen hat. Und dann wird es höchste Zeit, dagegen etwas zu tun und abzugeben, wegzugeben. Und das andere ist, wenn ich gebe, dann drücke ich damit auch aus, ich vertraue auf Gott, dass ich dadurch keinen Nachteil bekomme. Ich vertraue darauf, dass Gott mein Versorger ist. Ich vertraue darauf, wenn ich gebe, dann werde ich selber auch nicht verhungern, sondern Gott sorgt für mich. Und insofern ist Geben nicht nur etwas, wo ich loslasse, um nicht zu sehr an diesem Geld zu hängen, sondern es ist auch ein Ausdruck meines Vertrauens gegenüber Gott. Vertraust du, dass Gott wirklich dein Versorger ist, dann fällt es dir leicht zu geben. Wenn du aber das nicht wirklich verinnerlicht hast, dass deine Hoffnung nicht im Geld liegt, sondern in Jesus, dass Jesus, dass Gott dein Versorger ist, dann fällt es dir auch schwer zu geben, weil du einen Mangel an Vertrauen in Gott hast, weil du einen Mangel an Glauben hast. Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Und das bedeutet ja nicht, dass wir uns jetzt benehmen dürfen wie im Schlaraffenland. Ja, Gott ist mein Versorger, brauche ich ja nichts mehr tun. Wozu noch arbeiten? Ja, wir beziehen einfach Arbeitslosengeld und andere Spenden, sollen andere für uns arbeiten, so ungefähr. Nein, das ist damit ja nicht gemeint. Sondern es geht darum, worauf wir unser Vertrauen setzen, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Was ist deine Hoffnung wirklich? Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, von diesen Gedanken bin ich nicht frei. Ganz oft denke ich darüber nach und überlege, ach, was wäre das nicht cool, wenn ich so und so viel Geld hätte, dann wäre das und das sicher. Oder na, man macht sich ja so seine Gedanken, wie wird das werden in der Rente? Ich bin so der Letzte noch der Baby-Boomer-Generation. Wenn ich in Rente gehe, dann wird es extrem viele Rentner geben und extrem wenige, die für die Rente zahlen. Man macht sich da so seine Gedanken und manchmal auch Sorgen und fragt sich, wie soll das klappen? Und was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn das ganze Rentensystem zusammenbricht? Ja, und dann kommen die Ängste und die Zweifel und ich denke, wäre das nicht gut, wenn ich irgendwie richtig viel Geld auf der Seite hätte. Das würde mir noch ein Gefühl der Sicherheit geben. Und ich merke, wie das auch in mir immer wieder arbeitet. Das ist nicht so, dass ich das einmal abgegeben habe und das war's dann. Das Thema habe ich jetzt unter den Füßen. Das scheint etwas zu sein, was uns immer wieder beschäftigt. Und deswegen dürfen wir auch immer wieder uns darin üben, großzügig zu sein und zu geben und Gott zu geben. Die Sicherheit, unsere Sicherheit liegt allein in Jesus Christus und an sonst nichts anderem. Und wenn ich gerne gebe, sage ich, drücke ich gleichzeitig aus, Jesus, ich vertraue dir, du bist mein Versorger jetzt und auch wenn ich in Rente gehe, dann wirst du schon irgendwie für mich sorgen. Ich bin nicht faul, ich tue, was ich kann, aber mein Vertrauen, das setze ich in dich. Und wenn du das Geld jetzt besser brauchen kannst, als ich vielleicht irgendwann mal später, dann gebe ich es dir lieber jetzt, weil du das dann einsetzen kannst. Gib von deinem Geld so, wie Abraham das gemacht hat. Er hat es gerne getan, er hat es freiwillig getan und er hat verstanden, ich bin schon gesegnet von Gott. Und deswegen heute mal so eine Frage an dich persönlich. Bist du von Gott gesegnet? Ich vermute, es wird sich keiner trauen, was anderes zu sagen. Na? Aber manchmal leben wir das nicht. Deswegen frage ich das nochmal. Lass uns das mal so ein bisschen darüber nachdenken. Bin ich eigentlich gesegnet von Gott? Und was heißt das denn? Wie hat mich Gott denn gesegnet? Worin besteht denn dieser Segen? In deinem ganz persönlichen Leben, da kann ich dir jetzt nicht sagen, was das ist. Aber das muss man für sich auch mal vielleicht definieren und mal darüber nachdenken. Wo hat Gott dich denn in deinem Leben gesegnet? Und wo gibt es denn dann diesen Grund, Gott gegenüber dankbar zu sein? Wo gibt es denn dann, wann stellt sich bei dir auch dann dieses Gefühl ein, boah Gott, du hast mir so viel gegeben, das ist eine Schande, dass ich so wenig zurückgebe eigentlich. Ich denke manchmal immer, ich habe zu wenig, ich kriege nicht genug. Kennt ihr das? Ich bräuchte eigentlich viel mehr. Aber wenn man mal auf die andere Seite guckt, was habe ich denn schon alles? Da kommt wieder dieses Thema Dankbarkeit rein. Dann kann ich auch viel leichter loslassen und geben. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Allein, weil Jesus für uns gestorben ist. Allein, weil er uns ewiges Leben mit Gott geschenkt hat. Und wir mussten dafür nichts tun. Und wir müssen müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können uns die Liebe Gottes nicht mit Geld erkaufen. Und wir müssen auch nicht irgendeine Schuld abbezahlen. So, Jesus hat für uns jetzt ganz viel getan. Er hat unsere Schuld getilgt. Und jetzt müssen wir quasi das so bei Jesus abbezahlen. Mit unserem Leben irgendwie, mit unseren Diensten. Das ist auch nicht die richtige Motivation. Wenn du so an das Geben rangehst, dann gib nichts. Es wird dir nicht zum Segen gereichen. 2. Korinther 9, Vers 6, das haben wir heute schon gehört. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe, im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Also mehr Superlativ gibt es ja gar nicht. Ne? Dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das wird nochmal interessant. Überreich sein nicht, damit wir uns jetzt wohlfühlen und sagen, cool, mir geht's gut, sondern überreich beschenkt zu guten Werken. Also ich kann das wieder einsetzen, schon wieder investieren in Gottes Reich. Da liegt nochmal ein neuer Gedanke drin. Aber ich springe nochmal kurz zurück. Es war eine etwas andere Übersetzung, als du das vorhin hattest. Hier steht, wer im Segen sät. Und diesen Begriff finde ich toll. Wenn ich gebe, dann sehe ich aus und ich sähe im Segen. Das ist ein schwieriges Wortspiel. Weil ich schon gesegnet bin. Ich fühle mich so gesegnet und in dieser Einstellung gebe ich. Und das ist für mich der Punkt, um den es mir heute eigentlich geht. Dieser Gedankengang, ich bin ein Gesegneter Gottes und ich sehe im Segen. Ich sähe im Segen. Das ist das, wie Abraham gegeben hat. Und das verändert unsere Sichtweise komplett. Und ich finde das wichtig, dass wir diese veränderte Sichtweise haben. Das heißt hier, jeder, was er sich im Herzen vornimmt. Also bei der Frage, wie viel, da haben wir völlige Entscheidungsfreiheit. Das ist doch mal was Gutes, oder? Und dann ist trotzdem, also ich kenne das ja, dass man denkt so, ja, ist das jetzt genug oder nee, also 10%, so viel gebe ich nicht, das ist mir zu viel. Aber, oder habe ich jetzt 10% vom Nettogehalt oder vom Bruttogehalt gegeben oder wie ist das? Und wie ist das, wenn ich jetzt noch andere Sachen geschenkt kriege? Ich habe heute ein gebrauchtes Auto geschenkt bekommen, jetzt müsste ich ja auch den Restwert berechnen und den Zehnten davon und dann Gott, mach das dir nicht so kompliziert. Mach da keine Gesetzmäßigkeit draus. Was muss ich tun? Du musst gar nichts. Du darfst. Und du darfst gerne. Und selbst der Zehnte, das haben wir ja so gerne als Beispiel, ja, wer den Zehnten gibt, der ist auf der biblischen Seite. Das stimmt nur halb, denn die Juden kannten mehrere Zehnten. Das gab nicht nur 10%, es gab verschiedene Zehnte zu verschiedenen Dingen. Unterm Strich haben die über 30% gegeben. Also wenn es in der Bibel, im Alten Testament von dem Zehnten die Rede ist, waren das über 30%. Da waren aber auch dann Unterstützungen drin für Waisen, für Witwen und Menschen in Not geraten. Also man könnte auch so ein bisschen sagen, so unser ganzer Sozialhilfe und so, das steckte da auch mit drin. Also das ist schwierig, das jetzt so eins zu eins vom Alten ins Neue Testament einfach so zu übertragen. Sondern es geht eigentlich darum, wie kann ich das, was ich habe, wieder für Gott einsetzen, damit daraus Frucht entsteht. Und zwar nicht in erster Linie für mich, sondern für Gottes Reich. Wie kann ich mit meinem Geld, mein Geld, so investieren, dass Gemeinde wachsen kann, dass bestimmte Dinge in der Gemeinde funktionieren und laufen, Programme, ich sage es mal ein Beispiel, wie die Royal Ranger. So jeder denkt so, ja, Royal Ranger, cool, dass ihr das macht. Ja, aber die Gemeinde bezahlt das ja auch, mich als Leiter zumindest. Ja, und das ist doch eine Investition in Gemeinde. Das kostet halt Geld. Aber ich mache das gerne, weil ich ein Teil von dem sein möchte, was Gott in dieser Stadt, in dieser Gemeinde tut. Ich will daran beteiligt sein, an Gottes Reich, auch mit Geld. Und dann kann ich das gerne einsetzen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles, was ihr zum Leben braucht, alles, was ihr zum Leben braucht, wird euch zufallen. Wenn du nicht dankbar bist, wenn du nicht fröhlich gibst, wenn du nicht gerne gibst, wenn du ständig ein schlechtes Gewissen hast, dann lass es, dann gib gar nichts. Gott braucht dein Geld nicht. Das sage ich ganz bewusst. Obwohl wir auch als Gemeinde immer so, ich sage es mal, immer knapp bei Kasse sind, das wird immer schwierig und wir gucken immer ganz genau auf die Zahlen. Wir leben nicht im Überfluss, aber Gott braucht dein Geld nicht. Aber wenn du möchtest, darfst du ihm von deinem Geld geben. Und das ist dann wie eine Einzahlung auf ein himmlisches Bankkonto. Und Gott macht daraus Zinsen. Und zwar nicht in Geldform, sondern das ist eine ganz andere Währung im Himmel. Du kannst sowieso kein Geld mitnehmen. Du kannst keinen Besitz mitnehmen, wenn du einmal gehst. Wenn wir sterben, ist das Ding durch. Muss alles hier bleiben. Aber was du mitnehmen kannst, ist das, was du mit deinem Geld getan hast. Sowohl positiv wie auch negativ. Das nimmst du mit. Wie du dein Geld eingesetzt hast. Und deswegen meine Empfehlung von euch, tauscht doch euer Geld um in dieser Himmelsbank, in die himmlische Währung. In dem Sinne, dass ihr es einfach gebt und sagt, ich möchte, dass hier Gemeinde entstehen kann, dass Gemeinde gebaut werden kann, dass Gottes Reich hier entsteht und mit meinem Geld will ich dazu beitragen. Es gibt eine ganz interessante Empfehlung, mit der möchte ich dann gleich abschließen. In Apostelgeschichte 20. Da sagt Paulus, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um noch mehr Geld zu kriegen, um reicher zu werden, um angesehen zu sein, um Macht zu haben. Nein, dass wir hart arbeiten müssen, um den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Dabei sollten wir immer an die Worte denken, die Jesus, unser Herr, gesagt hat, geben macht seliger als nehmen. Also nochmal. Es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern warum du gibst, aus welcher Einstellung du gibst. Und es geht dabei nicht nur um Geld, denn es ist ja eine Einstellung. Die wird beim Geld ganz besonders deutlich. Aber ich werde euch jetzt noch einen Text vorlesen, wie Paulus über die Christen von Mazedonien spricht. Und da wird Geld und was anderes zusammengepackt in einem Atemzug. Da sagt in 2. Korinther 8, schreibt Paulus, wir wollen euch jetzt berichten, liebe Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Sie haben sich nicht nur in schwerer Bedrängnis bewährt, sondern ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut haben sich in den Reichtum ihrer Freigebigkeit verwandelt. Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten, ja sogar freiwillig noch darüber hinaus. Sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst für die Heiligen, beteiligen zu dürfen. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten, denn sie gaben sich geradezu selbst. Zuerst dem Herrn und dann auch uns, wie es Gottes Willen entspricht. Wenn du fragst, wie viel soll ich geben? Alles. Dein ganzes Leben. Alles, was du hast. Gut, wir können natürlich nicht alles geben, wir müssen ja auch von irgendwas leben, aber im Prinzip gehört alles Gott, oder? Denn wir gehören Gott in unserem ganzen Leben. Jesus wurde mal gefragt, wie ist das denn jetzt so mit dem Geben? Sollen wir Steuern zahlen oder sollen wir den Zehnten geben oder sollen wir Gott geben? Und dann sagt Jesus, ja, gib mir mal eine Münze. Okay, was siehst du da drauf? Ja, das Bild des Kaisers. Genau, dann gib also dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gib Gott, was Gott gehört. Ja, hä? Das ist ja, finde ich jetzt komisch. Gibt es denn eine Münze, wo Gott drauf ist? Wo ist denn Gottes Abbild drauf? Gibt es irgendwo Gottes Abbild? Auf uns. Das heißt, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Das heißt, wir gehören Gott. Und deswegen geben wir uns selber auch Gott. Der Kaiser kriegt nur Geld. Gott kriegt alles von uns. Denn wir sind sein Ebenbild. War so ein Gedanke. Und nochmal, ich möchte euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass ihr Geld besitzt, dass ihr Reichtümer besitzt. Es geht nicht um den Besitz von Geld. Es geht um die Liebe und die Gier nach Geld. Und die Frage, möchtest du gerne geben? Möchtest du gerne mit deinem Geld dich beteiligen, dass Gott etwas in dieser Welt tun kann? Dann bist du ganz herzlich eingeladen. Wir werden gleich ein Lied singen oder mehrere Lieder singen, wir werden Gott anbeten. Und vielleicht musst du noch über ein paar Punkte nachdenken. Vielleicht sagst du, ja genau so ist das, ich voll deiner Meinung, preach it. Oder vielleicht sagst du auch, habe ich noch nie so gesehen. Wird mir ein bisschen unangenehm gerade oder ich finde das komisch. Ja, du kannst ja mal, nicht unbedingt hier, kannst dich auch zu Hause hinsetzen und mal so deine Finanzplanung durchgehen. Oder im Kopf mal so überlegen, wo geht dein ganzes Geld so hin? Manchmal geben wir auch ganz schön viel Geld für ziemlichen Mist aus, oder? Weil man denkt, Geld zum Fenster rausgeschmissen, wäre eigentlich im Reich Gottes besser investiert. Lass dich von Gott leiten. Lass dich mal vom Heiligen Geist leiten. Was kannst du auch mit deinem Geld tun? Jeder gebe, was er sich vorgenommen hat. Und einen freiwilligen Gebe hat Gott lieb. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkt hast. Danke, dass wir nicht geben, weil wir Mangel leiden, sondern wir geben, weil es uns so gut geht. Weil wir erkannt haben, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Und deswegen wollen wir grundsätzlich gerne geben. Wir wollen großzügig sein, wir wollen uns dir selber komplett hingeben. Wir wollen dir unser Leben geben, unseren Besitz geben, wir wollen das abgeben. Das gelingt uns manchmal nicht und manchmal hängen wir daran. Das geben wir zu, deswegen bitten wir dich um Vergebung. Aber wir wollen dahin kommen, dass wir mehr und mehr dich sehen, dass wir mehr und mehr nach deinem Reich zuerst trachten und dass wir gerne mit dem, was wir haben, einen Beitrag dazu leisten wollen, dass dein Reich hier gebaut wird. So möchte ich dich bitten, dass du uns segnest, dass du uns segnen kannst und dass wir erkennen, wie sehr wir schon gesegnet worden sind von dir. Und weil wir so gesegnet sind, wollen wir dir Ehre geben, auch mit unseren Liedern, auch mit dem, was wir singen, was wir beten. Wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen.